Okay, und wir laufen. We are running. Rum, rum, rum.
Hallo, ihr wunderbaren Schalzis. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir reden heute über eine australische Scheiterngeschichte. Über eine Olympiasportlerin, die dermaßen viral gegangen ist, weil sie dermaßen schlecht war. Um welchen Sport es geht und um welche Sportlerin, das in dieser Folge in aller Ausführlichkeit.
Es geht um Breakdance. So, jetzt ist es raus. Viel Spaß. Bist du sehr traurig, dass ich dir das jetzt vorweggenommen habe? Wolltest du ein Mystery-Tease machen, weißt du?
Das ist okay. Also nach kurzem hätten wir es ja sowieso aufgelöst. Vielleicht steht es ja sogar schon im Titel drin.
Garantiert steht es im Titel.
Das ist immer so, dass man, also ich möchte mich ja nicht beschweren oder mich selber loben, aber es ist schon eine Herausforderung, eine mentale, dass man immer überlegt, was kommt nochmal im Titel, was sagen wir wann, an welcher Stelle, wo, damit es sich nicht widerspricht, dass es sich doppelt, damit ihr es rafft, damit es aber auch interessant ist. So, egal.
Wo willst du dich da loben, weil du hast es ja verkackt.
Ja, das ist richtig.
Guck mal, du könntest noch ein bisschen ins Bild reinkommen. Wir machen ja hier auch Videopodcast und du bist so ganz hart angeschnitten.
Ja, ich möchte mich nicht so in den Vordergrund drängen. Ich bin ja nur bei Beikost.
Nein, du bist, also wir haben ja ganz klare Rollenverteilungen in unseren Podcasts. Du bist der Hübsche und ich bin der Schlaue.
Heute bist du der Gebildete mit deiner Brille. Das gefällt mir sehr gut.
Ja.
Und wir kennen uns sehr gut, dass wir jede einzelne Mimik und Gestik mittlerweile schon erkennen oder uns auffällt. Und mir ist aufgefallen, dass du jetzt mit Brille zum ersten Mal den da machst. So. Also so, könnt ihr jetzt natürlich nur im Video sehen, aber ich beschreibe es euch kurz. So, wenn die Brille ein bisschen zu weit runterrutscht,
dann ziehst du den Nasenrücken hoch.
Mit den Backen versucht hochzuheben. Man sieht einmal kurz die oberen Zähne, die Zahnreihe von Leon und dann ist die Brille wieder gerade.
Aber das ist so ein Brillending, oder?
Ja, genau.
Wirklich, du hast dann auch ganz lange so eine Brille getragen.
Ja, genau.
Und du hast immer so gemacht. So mit einem Finger, mit so nach oben gezogen.
Das geht auch.
Brillenträger sind wirklich, die haben viele Ticks.
Ja, genau. Es bringt nämlich gar nicht so richtig was. Es ist ein Tick. Also die Brille ist jetzt nicht wirklich weiter oben, wenn du so den da machst.
Ja. Ich bin neu im Game. Ich meine, ich taste mich ran. Das ist ja auch keine richtige Brille. Also ich brauche zum Glück keine Brille, sondern das ist so eine, wie heißt das? Blau-Filterbrille. Die habe ich mir mal gekauft, weil ich viel vom PC sitze und habe mich dann von dem Marketing hinreißen lassen. Da stand, wenn Sie viel vom PC sitzen, dann müssen Sie die blauen Farben filtern, weil das ist schlecht für die Augen. Und dann könnte es sein, dass Ihre Augen schlechter werden. Klang logisch. Ich meine, dass ich das auch schon mal irgendwie in einem wissenschaftlichen Hintergrund gelesen habe. Also zack, Blaufilterbrille gekauft. Gemerkt, wenn ich mit der Blaufilterbrille vorm Computer sitze, kriege ich halt Kopfweh.
Cool, aber dafür werden die Augen nicht schlechter.
Ja, und das, ich finde, diese Brille, guck sie mal an, die ist zu klein für mich. Eigentlich steht mir wirklich jede Brille, ich habe ein krasses Brillengesicht, jede Sonnenbrille, egal welche, funktioniert. Und diese Brille, die ist einfach zu schmal, die müsste noch weiter, die müsste größer sein.
Ah, das könnte sein.
Ich habe die letztens meinen Kindern aufgezogen und denen passt sie fast. Da sieht es cool aus, weil die so ein bisschen zu groß ist und mir ist sie halt ein bisschen zu klein, dann sieht's affig aus. Aber ich trage sie trotzdem, einfach um dieses Schlaue zu unterzeichnen oder zu unterstreichen. Blöd, wenn man genau da einen Fehler macht. Und dann denkst du auch, ja, du bist der Schlaue. Na klar, natürlich. Aber weißt du, mit einer Brille wirkst du automatisch wie so ein Professor.
Ja, um eine Professorin geht's auch gleich, wenn wir über die australische Breakerin sprechen.
Vielleicht wirklich auch wie eine Professorin. Weiß ja keiner, was ich für eine Haarpracht unter meinem Käppchen verberge und welches Geschlecht ich unter meiner Hose habe.
Das weiß niemand. Also ich weiß allerdings, wie es so mit deinem Oberkörper aussieht. Denn Leon hat mich gerade, es ist sehr heiß, oberkörperfrei empfangen. Und ich habe ihm direkt ein Kompliment gemacht, weil ich gesagt habe, Leon, you're getting back in shape. Also man merkt, dass du was machst. Und ich wollte wissen, liegt's am Bauchbeine-Po-Kurs?
Der ist noch nicht gestartet. Der startet erst im September. Ja.
Schade.
Aber soll ich dir was verraten? Hm? Wir machen doch keine Videofolge.
Warum?
Dafür hätten wir die Aufnahme starten müssen.
Nein! Oh Gott, was sind wir für Amateure? Ja. Oh my freaking God.
Ja, aber es ist zumindest die Podcast-Aufnahme. Ja, die läuft.
Okay. Ah, das ist, also das ist uns auch noch nicht passiert.
Nee.
Also wir haben schon mit schäbigem Ton aufgenommen, mussten dann ein Video neu drehen, aber dass wir einfach so in den Vorschaubildschirm von der Kamera gucken und nicht merken, dass da kein roter Knopf leuchtet, das ist anders wild.
Das ist neu.
Neu.
Findest du es schlimm?
Es ist.
Was macht das mit dir?
Es ist schade. Ist mir auch ein bisschen peinlich, weil das dürfte uns nicht passieren. Ich würde vielleicht mal versuchen, ab jetzt auf Start zu drücken.
Aber wie willst du es denn dann lösen? Dann ist ja Schwarzbild vorher.
Genau, dann ist am Anfang Schwarzbild.
Und ab jetzt sind wir da.
Und ab jetzt sind wir da. Oder wir machen ein Standbild. Könnte ja auch funktionieren. Also kein Schwarzbild, sondern einfach nur ein Foto von.
Das merkt keine Sau.
Genau.
Das merken die überhaupt nicht.
Eieieiei. Eine andere Frage habe ich noch an dich, Leon. Und zwar, kommst du klar mit deinem neuen Riesenfernseher? Also ist da alles angeschlossen? Ist da alles verkabelt? Sind die Apps verfügbar? Ja. Kommst du, passt
das
alles?
Das größte Problem war ja meine Frau. Also sie wollte den ja nicht.
Ja.
Sie hat ja, also der Fernseher kam, wurde geliefert. Sie war auf der Arbeit und ich im Homeoffice. Ich habe ihn entgegengenommen, habe ihn mit dir hingestellt. Wir waren ja nicht im Homeoffice, sondern wir haben einfach nur bei uns gearbeitet.
Ja.
So ist richtig. Hatten einen Content-Tag und haben den Fernseher hingestellt. Und als sie kam, war sie halt völlig so, oh, der ist zu groß, 75 Zoll. Was sind das, 2,19 Meter Bildschirmdiagonale? Der ist 1,90? Ich weiß es gar nicht mehr, 75 Zoll jedenfalls. Der ist zu groß, oh, die ganze Wand ist voll. Och Mann, das nimmt so viel Platz ein. Und jetzt sitzt nur noch sie vor dem Fernseher und ist völlig begeistert und guckt die ganze Zeit Fernsehen. Wir haben vorher überhaupt keinen Fernseher geschaut. Und jetzt auf einmal ist sie jede Serie am Gucken oben im Wohnzimmer.
Das ist witzig. Also das war schon ein Thema bei euch. Ich habe es ja dann mitbekommen. Auch deine Mutter hat noch ein bisschen Gegenwind geliefert gegen den
Fernseher. Hast du die auch mitbekommen?
Nein, aber das am nächsten Tag kam ich ja wieder. Ich bin oft hier im Hause Fröhlich. Und dann musste ich noch Partei beziehen.
Aber hast du meine Mutter mitbekommen?
Nein, aber deine Frau hat gesagt, und auch Leons Mutter sagt, er ist zu groß. So. Und dann warst du sozusagen 1-2, warst unter Druck, hast versucht, mich auf deine Seite zu ziehen. Und dann musste ich mich da irgendwie.
Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, da äußere ich mich jetzt gar nicht zu.
Richtig, richtig fieses Spiel.
Von mir?
Ja. Wenn es schon 1-2 steht, dann kann man mal dem Kumpel beipflichten und sagen, das ist super. Wir haben auch schon geguckt, megamäßig.
Ich versuche, also ich muss da ja schon auch gucken, wie ich mich taktisch verhalte, weil es ist oft so, dass wir dann auch zu dritt zum Mittagessen, also jetzt zum Beispiel heute auch wieder, deine Frau ist im Homeoffice, wir essen zu dritt und dann passiert es ungefähr jedes zweite Mittagessen, dass irgendwelche Geschichten auf den Tisch kommen, sozusagen als Beilage zum Essen und ich muss dann entscheiden, wer von euch recht hat.
Das klingt falsch, aber prinzipiell, so mit 18 hat man immer gesagt, Bruder vor Luder. Auf Englisch heißt Bros before Hoes.
Ja.
Also, ja, aber auf gar keinen Fall möchte ich hiermit meine Frau diffamieren oder irgendeine Frau überhaupt. Aber dieses Freundeband muss schon sehr stark sein. Eigentlich muss man immer auf der Seite der Freunde sein.
Ja, aber ich bin ja bei euch zu Hause zu Gast.
Was hat das damit zu tun?
Ich kann ja nicht prinzipiell dir recht geben, auch wenn ich. Nein. Digga, du hast halt manchmal auch einfach nicht recht.
Das ist nicht korrekt.
Du hast komische Ansichten.
Das ist nicht korrekt.
Doch.
Ich trage eine Brille. Überzeugt?
Mach doch mal jetzt für die Kamera, jetzt kann man es ja sehen. Ja, das ist echt süß, wie die Brille so ein bisschen nach oben
hat. Ach, das ist jetzt auf einmal süß, ja, aber komische Ansichten habe ich. Aha.
Du wolltest den Rasen begradigen mit einem, ich übertreibe jetzt natürlich, aber mit einem Gartenlandschaftsbauer quasi kubikweise Erde rumheben, weil du gesagt hast, es ist so ungemütlich, wenn man schräg auf dem Rasen sitzt.
Na, Moment mal, das hast du falsch verstanden.
Das ist
der Wunsch meiner Frau. Und ich habe ihr in diesem Fall beigepflichtet. Mir ist es vollkommen Wumpe. Ich habe ihr beigepflichtet. Sie will das begradigen unbedingt.
Ach so, das kam anders rüber. Dann hast du es einfach nur sehr gut verkauft. Hast dich schon quasi auf ihre Seite gestellt. Und
manchmal musst du, wenn der Partner oder die Partnerin eine Idee hat, dann muss er dahinter stehen.
Ja.
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 Und sie hat es dir ja gepitcht.
Mhm.
Und dann wollte ich ihr beipflichten und habe gesagt, das ist auch, wenn du dich da hinsetzt, total unbequem.
Ja. Und ich habe gesagt, das ist ja Quatsch.
Ich sage die ganze Zeit, das ist vielleicht irgendwann mal, ist immer mein Ding. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, das können wir mal irgendwann machen, aber irgendwann mal. Das ist jetzt nicht Prio 1.
Ja.
So, und dann lässt es so langsam ausschleichen. Das versuche ich zumindest.
Voll mein Weg auf,
liebe ich, genau. Weil es viel Geld kostet für ganz wenig Ertrag.
Ja.
Oder ich mache es selbst. Also es stört mich schon ein bisschen, dass es da schräg ist. So ist es nicht. Und ich hätte es gern gerade, aber ich würde dafür nicht kein Geld ausgeben.
Ja.
Das ist dann eher so ein Projekt, was ich mal angehen würde, wo ich dann selbst mir einen Container draußen hinstelle und da die Erde abtrage.
Ja. Bevor wir uns unsere Scheitern-Geschichte gehen, ziehen wir noch von den deepen Fragen. Da sind noch einige da.
Also catchy, du hier.
Wenn wir so viele Folgen noch machen, wie wir noch diepe Fragen übrig haben, dann bin ich wirklich zufrieden. Also dann.
Ja, gut, da eine Sache vergisst du. Wir stellen, oder die Karten, die wir gezogen haben, die machen wir immer hinten wieder rein.
Wirklich?
Ja.
Ich schmeiß die immer weg.
Ich mach sie immer hinten rein.
Warum? Dann machen wir die ja doppelt. Das kann sich doch kein Mensch
merken. Ich hab noch nicht. Wo hast du die denn weggeworfen?
In diesen schwarzen Mülleimer.
Das ist nicht korrekt. Da ist nicht eine Karte drin gewesen.
Doch.
Hab letztens ausgeleert. Naja, wie dem auch sei. Bin auf deiner Seite. In welchen Situationen würdest du lügen und warum? Ich würde lügen, wenn ich am Tisch sitze mit dir und deiner Frau und deine Frau fragt, wer hat denn in diesem Fall recht? Dann würde ich sagen, klar, mein Kumpel, sorry.
Ja, habe ich schon verstanden, habe auch nichts anderes erwartet. Ich versuche, ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzuprägen, ja?
Du bist der Quatschige. Du bist der Ernste und ich bin der Schlaue.
Also ich lüge, wenn ich das Gefühl habe, meine Kinder schützen zu müssen vor Wahrheiten, die doch zu krass sind. Da würde mir als erstes einfallen, dass ich dann nicht die ganze Wahrheit sage. Also wenn es zum Beispiel um, wir reden oft über den Tod hier oder um schlimme Krankheiten geht, aber es hilft ja zum Beispiel dem Kind nicht, wenn ich sage, ja na klar, Papa kann jederzeit überfahren werden. Ist doch logisch. Autofahren ist das gefährlichste Transportmittel der Welt. Aber ich muss halt mit dem Auto zur Arbeit. Und also jederzeit kann es passieren, dass Papa nicht nach Hause kommt. Also das wäre jetzt die Wahrheit. Ja, also ich meine, es ist nicht statistisch gesehen wahrscheinlich, dass ich einen Unfall habe und im Krankenhaus lande. Aber Verkehrsunfälle zum Beispiel passieren relativ häufig. Nur es geht ja auch darum, dass die Kinder mit einer gewissen Sicherheit aufwachsen.
Ja.
Und dementsprechend würde ich da vielleicht ein bisschen mir das schönreden oder um die Ecke reden.
Meine liebste Notlüge ist einfach im normalen Alltag. Du siehst jemanden, oh na, wie geht's? Immer die Frage so, ja, alles so gut, alles gut. Ja, aber ich habe manchmal keinen Bock, einfach so lange zu reden, sondern bleib dann so im Vorbeilaufen, weißt du, so, alles gut und geh schon weiter.
Ja.
Einfach um das Gespräch nicht fortführen zu müssen. Das Thema ist ja, sobald du stehen bleibst, dann bist du drin. Und wenn das so jemand ist, den du nicht so richtig gut kennst, dann kommt es eigentlich in 80% der Fälle zu so einer peinlichen Stille. Und das kann ich überhaupt nicht aushalten.
Ja.
So dieses, was passiert nach der Frage und wie geht's? Was machst du? Gehst du auch in Richtung Kita oder so? Diese peinliche Stille kann ich nicht aushalten.
Das stimmt, das ist unangenehm. Also da bin ich mittlerweile so, dass mir einfach so viel dummes Zeug durch den Kopf geht, dass ich immer reden kann. Also im Zweifel rede ich, weil ich irgendwie Gedanken habe, die ich loswerden kann. Es ist auch oft so, dass ich dann einfach nur aus der Not heraus über mich rede oder was erzähle, weil ich merke, dass es dem anderen schwerfällt, gerade was zu sagen.
Du erzählst dann was von dir.
Ja.
Sowas randommäßiges oder wie es dir wirklich geht, so keine Ahnung. Mich juckt es gerade am Bein durch, ich kann das auch nicht, wahrscheinlich die Schnarken.
Manchmal, also es ist manchmal schon so, dass ich dann auch der bin, der den Nachbarn zutextet. Gestern die Nachbarin getroffen, die draußen ihre Blumen gegossen hat und sie so, na? Und ich so, ja, alles gut, also schon heiß hier, ne? Aber im Urlaub war es auch ganz schön warm. Ich meine, wir sind jetzt gerade zurückgekommen gestern Abend und in dem Sinne ist es keine große Umstellung. Da hatten wir in Italien
auf ein Nah. Auf ein Nah, boah. Da musst du aber wirklich aufpassen, dass du nicht dieser unangenehme Labernachbar bist.
Ja. Und vor allem ist es ja so, dass es bei mir total situationsbedingt ist. Manchmal denke ich mir so, grüßt mich nicht, Nachbarn. Ich will jetzt mein Ding machen, ja? Aber ich bin nicht zu, also die Nachbarn können mich nicht verstehen, weil manchmal habe ich gar keinen Bock auf sie und manchmal bin ich der Geselligste von allen und möchte sie spontan einladen zur Grillparty. Wo dann,
schwierig.
Wo
man,
sie
muss,
dann,
man muss schon verlässlich sein in seiner
das
Reaktion.
Das bin ich nicht.
Das ist nicht cool.
Was mir schwerfällt, vielleicht hast du da einen Tipp für mich, wenn denn jetzt so ein Smalltalk-Gespräch entsteht, was jetzt schon weiter ist als zwei Sätze, so und geht's gut, ja mir geht's ja auch gut und alles fit, ja dann bis morgen, sondern wenn du schon so ein bisschen drin bist im Thema nach dem Motto, ja der Rasen, keine Ahnung, ist jetzt voller Klee, kann man da was machen? Und dann hast du so 5 Minuten geredet, wie kommt man denn elegant raus?
5 Minuten,
wie kommt man denn elegant raus aus dem Gespräch?
Ich sag immer, dass ich jetzt weiter muss. Na, ich muss jetzt weiter. Ich muss dann auch mal, ne?
Ja.
Immer.
Einfach direkt so?
Auch da lüge ich manchmal. Mhm. Denk mir Gründe aus. Oh, ich muss jetzt mal die Kinder abholen. Was, echt? Um 18:30 Uhr? Krass, ihr lasst die aber lange in der Kita. Ja, nee, bei Oma und Opa. Ach so, ja, alles klar. Wirklich, also da habe ich auch gar kein Problem mit. Ja. Überhaupt kein Thema mit.
Ja.
Das sind Notlügen. Notlügen sind erlaubt.
Also es wäre doch, also wenn du immer ehrlich wärst, das
kannst du auch sagen, du hast Durst oder Hunger oder sonst irgendwas. Also einen Grund brauchst du ja schon.
Gestern Abend
kannst nicht sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr zu reden.
Eben, das ist auch unhöflich. Gestern Abend beim Gespräch habe ich gesagt, so mir extra auf den Oberarm gehauen, bevor die Mücken mich jetzt völlig zerstechen, gehen wir mal rein, gell? Bis morgen, wir treffen uns nochmal.
Achso, ich dachte, du hast gesagt so, oh, muss jetzt hier nochmal die Muskeln ein bisschen, bisschen Spannung, ein bisschen Tension. Mal trainieren jetzt. 74% Luftfeuchtigkeit. Es geht immer weiter hoch. Es macht mir wirklich Sorge.
Ja,
wie kann denn ein Raum 74% Luftfeuchtigkeit gerade haben?
Es ist wirklich sehr, sehr viel. Also es ist kurz vor Hammam. Kurz vor Dampfbad.
Ja, aber das ist ein Kellerraum. Also ist doch ungesund.
Wie findest du Dampfbad?
Hammam? Habe ich noch nie gemacht. Doch, Dampfbad. Dampfbad sind die, wo es so komplett Edelstahl ist und dann musst du so mit so einem Schlauch noch den Ohrschweiß vom letzten Mann davor oder
richtig,
Frau
genau. Du setzt dich halt so nackt ohne Handtuch. Und es ist nicht immer so Edelstahl, manchmal ist es auch so Kunststoff.
Das habe ich ein einziges Mal gemacht und fand es in Ordnung. Du schwitzt halt wirklich krass da drin. Ne? Also wirklich, das war für mich Schalter an und ich war nass.
Also es ist halt anders als bei der Sauna zum Beispiel, wo du einen Moment brauchst, wenn du vorher abgeduscht bist, bis es so richtig anfängt zu laufen. Aber dann gibt es halt auch kein Halten mehr bei der Sauna. Und beim Dampfbad legt sich halt diese Feuchtigkeit direkt auf die Haut und du weißt jetzt gar nicht mehr, was eigentlich Schweiß und was hohe Luftfeuchtigkeit ist.
Oder?
Wie meinst du?
Na, du fühlst ja, ob das Schweiß ist oder Luftfeuchtigkeit von außen.
Ja. Ich fand es auch so mittelangenehm, aber auch so ein bisschen wegen diesem Ekelaspekt, dieses so sich auf dieselbe Stelle zu setzen mit nacktem Hintern, wo gerade der andere oder die andere nackt drauf gesessen ist, das kann nicht hygienisch sein.
Aber du bist doch ein Saunafreund.
Ja, aber ich bin nicht so ein Nacktfreund, dass ich mich da ganz easy komplett nackt lang mache. Also schon, ich gehe gerne in die Sauna mit dem Handtuch und dann nochmal kalt abduschen, aber meistens mache ich doch nur einen Gang, weil ich dann denke, ach komm, wer weiß, ob mir das jetzt wirklich so gut tut, ich mache vielleicht doch was anderes.
Und da frage ich mich dann immer, ist ein Gang besser als kein Gang oder musst du die drei Gänge machen, damit du den vollen Effekt hast?
Keine Ahnung. Ist hier ein Saunameister, eine Saunameisterin unter euch?
Oder ein Finne. Ja, ernsthaft, die machen Leute. Finn, ey, wirklich, ich habe mal gelesen, in Finnland gibt es sogar in jedem Airbnb, in jeder Wohnung haben die eine Sauna. Mhm. Das ist ganz normal und Standard.
Ich liebe es. Hab ich
wieder die
liebe Nase es, wenn du deine Brille nach oben schiebst mit den Backen.
Das ist nicht die Backe, das ist der Nasenflügel, mit dem ich hier.
Ach so, ja.
Kommen wir zur Scheiterngeschichte.
Wir kommen zur Scheiterngeschichte. Liebe Freunde, ich bin absolut im Olympia-Fieber. Das kann ich nicht verneinen. Und also sollen wir sagen, dass du ein bisschen skeptischer bist bei der Geschichte, weil du Angst hast, dass ich zu sehr dafür brenne?
Ja, definitiv. Du bist in so einem Tunnel, dass du, glaube ich, alles zu Olympia machen würdest, wenn nur irgendjemand dir den kleinen Hinweis gibt, dass es interessant sein könnte.
Okay. Und wir haben vorher kurz drüber geredet. Ich habe gesagt, so Leon, wir müssen das machen. Das ist die Geschichte und ich bin auch absolut überzeugt davon. Und ich bin gespannt, was du am Ende der Geschichte sagst und auch was ihr sagt. Ist es ausreichend? Ist das genug für eine Scheiterngeschichte? Ich persönlich sage ja. Es begeistert mich total. Aber vielleicht seid ihr auch anderer Meinung. Ich werde mein Bestes geben, um euch die Geschichte von Raygun zu verkaufen. So gut ich kann. Ich möchte so anfangen. Ihr braucht keinen Sportfan oder Olympia-Fan zu sein, um diese Geschichte zu verstehen oder sie interessant zu finden. Denn was da passiert, das hat sehr viel mehr Aspekte als Olympia und Sport. Es geht um eine Frau, die sich vor der gesamten Welt blamiert hat. Sich auf die Knochen blamiert hat. Natürlich nur, wer es mitbekommen hat. Das habe ich mittlerweile auch verstanden. Nicht jeder hat Olympia so geguckt wie ich und so gesuchtet. Nicht jeder war in Paris, so wie ich das war. Ich habe leider diesen Auftritt nicht live gesehen, aber ich war auf demselben Platz, auf dem Place de la Concorde.
In derselben Stadt warst du.
Ich war in derselben Stadt. Nee, aber das hat auf dem Place de la Concorde stattgefunden.
Ich war auf demselben Kontinent, das zählt auch.
Halt dein Maul jetzt. Wurde umgebaut und als ich dort war, hat noch 3x3 Basketball dort stattgefunden. So, und später waren dann eben die Breaking Contests, die Breaking Wettbewerbe. Und es gibt immer mal wieder bei Olympia oder bei großen Sportevents Momente, die für immer in Erinnerung bleiben. Und wenn ihr es schon gesehen habt, dann verspreche ich euch, dieser Moment von der australischen Breakerin, von dem B-Girl, wird noch in Olympia-Rückblicken in 20 oder 30 Jahren gezeigt werden, nach dem Motto, wisst ihr noch, als damals Breakdance olympisch war? Das ist es nämlich nicht mehr, Spoiler, schon bei den nächsten Olympischen Spielen. Und als die Australierin sich so zum Affen gemacht hat.
Bin ich sehr gespannt, ob es wirklich so ist oder ob es totgeschwiegen wird. Weil manches bei Olympia wird ja dann auch totgeschwiegen und da redet dann keiner mehr drüber. Zum Beispiel 1902, habe ich gelesen, war Tauziehen bei Olympia olympisch. Mhm. Und hört ja auch keiner mehr. Da gibt es Aufnahmen von, aber redet auch keiner mehr drüber. Vielleicht ist das auch so ein, vielleicht ist es dann dem IOC so peinlich, dass sie dafür sorgen, dass es genau eben nicht mehr in die Rückblicke kommt.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das IOC, also Olympische Sportbund, nicht zufrieden ist mit der Breaking Performance.
Weil das ist ja das Gegenteil von dem, was sie wollen. Die besten Performances, die besten Athletinnen und Athletinnen.
Ganz genau. Also dazu kommen wir noch, wie es überhaupt sein konnte, dass Breakdance auf die Art und Weise überhaupt bei Olympia ist. Weil da liegt eigentlich das Problem. Aber dazu kommen wir gleich. Was ist überhaupt passiert? Breaking ist es heißt übrigens nicht Breakdance, sondern Breaking bei Olympia.
Können wir bitte trotzdem Breakdance sagen, weil das klingt ganz komisch. Und ich wollte dich schon fast korrigieren.
Ja, ich bin ja auch nicht in der Szene drin, aber ich habe gehört, dass es wirklich in der Szene verpönt ist, Breakdance zu sagen und auch zu den Tänzern auf gar keinen Fall Breakdancer oder Breakdancerin, sondern das sind anscheinend B-Boys und B-Girls.
B-Boys, fly girls, put your hands in the air and wave like you just don't care. Ja, das verstehe ich, aber
du, Leon, wenn dir das lieber ist, dann lass uns gerne vom
Breakdance
sprechen.
Wir können auch Breaker, also wir müssen uns nur einmal jetzt drauf festlegen.
Okay, wir machen Breakdance, weil ich finde es auch komisch.
Es ist komisch.
Ja, es ist komisch.
Wirklich komisch.
Okay, und wir müssen ja nicht das machen, was das IOC von uns will, sondern das, was wir hier wollen.
Und will das IOC oder wollen das die B-Boys und die
B-Boys und Fly Girls? Das kann ich dir nicht exakt sagen.
Und manchmal ist es ja auch wirklich so, dass das Komitee das anders möchte als die Sportler und Sportlerinnen.
Genau.
Naja, okay.
So, es hat also zum ersten Mal Breakdance bei Olympia auf olympischer Ebene stattgefunden. Und das läuft so, dass zwei Athleten, also Männer und Frauen getrennt, in ihren eigenen Contests gegeneinander antreten. Dann läuft Musik, die sie vorher nicht kennen und sie müssen spontan dazu breaken.
Das fand ich eine Nummer, dass sie nicht die Musik kannten.
Ja.
Finde ich komisch.
Ja, normalerweise bist du ja vorbereitet und hast deine Performance, aber was dort bei Olympia gezeigt werden sollte, waren mehr so diese spontanen Dance-Battles. Gibt ja verschiedene Arten von Breakdance. Und da hatte halt jeder immer so seine Zeit, konnte drauf reagieren. Und manchmal haben die Athleten halt auch diese Songs trotzdem gekannt. Und dann war es Überraschung cooler, weil sie halt schon irgendwie die passende Bewegung dazu machen konnten oder Lip-Sync und so weiter. So, die Australierin Rachel Gunn hat im Frauenwettbewerb teilgenommen und hat dann dort 3 Runden getanzt. Das ist so der Modus gewesen. Und sie hat mit 0-54 verloren.
Sie hat nicht einen Punkt geholt.
Sie hat von der Jury, genau, das wird natürlich von Judges bewertet, weil es ist ja sowas Künstlerisches, ein Tanz. Sie hat nicht einen Punkt bekommen. Also sie hat mit 0 Punkten abgeschnitten, ist nach Hause gegangen. So, das ist nachvollziehbar, denn es war wirklich schlecht.
War sie ein Flygirl oder?
Sie war kein Flygirl. Also, dieser Auftritt von Reagan war für jeden Normalo, der nichts mit Breakdance und jeden, der nichts mit Sport am Hut hat, ersichtlich, das ist irgendwie komisch. Das ist irgendwie eigenartig, was die da macht. Denn erstens mal ist sie doppelt so alt wie ihre Konkurrentinnen gewesen.
Das hat ja nichts zu heißen.
Ja, richtig. Aber ich fange ja erst an mit der Aufzählung. Okay. Sie hat sich halt auch mindestens doppelt so alt bewegt im Vergleich zu den anderen. Ja, während die 19-Jährigen halt so Headspins gemacht haben und Saltos und so weiter sich gedreht haben, helikoptermäßig, hat sie das halt nicht so richtig auf die Kette gebracht. Sie kann das nicht.
Okay.
Sie kann es nicht. Rein sportlich. Dann war es so, ein Kumpel von mir war bei diesem Contest dabei und hat gesagt, das ist doch ein Witz, wie die da einläuft. Das kann doch gar nicht sein. Also was hat die denn überhaupt an? Sie hatte so wenig Style, so wenig Swag, was an sich kein Problem ist, aber es hat einfach null gepasst zu dieser Breakdance-Performance.
Weil die alle Baggies tragen und weite Klamotten.
Genau, die hatten jetzt nicht die Klamotten aus der klassischen Olympia-Kollektion, was jedes Land hat, sondern die haben halt stylische Sachen, richtig krasse Sachen mit offen, weit, Baggy, Hut, haben dann teilweise noch sich umgezogen während des Wettkampfs. Und sie kam halt wie so eine Turnlehrerin, würde ich mal sagen, da rein. Sie hatte die normale australische grüne Jogginghose an, das Polyesterhemd so in die Hose reingesteckt und so eine Mütze auf. Die sah aus wie die Leichtathletiktrainerin von der 7. Klasse.
Okay.
Und das war wirklich
in Sandalen.
Eigenartig. Nee, sie hatte so normale Sneakers an. Also es war wirklich stylmäßig minus 10 Punkte. Und ich verurteile das nicht, aber es ist einfach aufgefallen. Mhm. Das wäre kein Problem, wenn sie krass abgeliefert hätte bei dem ganzen Ding. Mein Kumpel hat gesagt, er dachte, das gehört zur Show dazu und sie zieht sich bestimmt nochmal um.
Wäre schon cool.
Das ist nur ihr Warm-up-Anzug gewesen.
Oder so Steve Urkel-mäßig, weißt du, dass du halt auffällst, weil du anders aussiehst, aber dann total deliverst.
Ja. Und dann ging halt der Contest los und die anderen haben halt die krassen Moves ausgepackt und da kam halt nichts. Also es war nicht athletisch spektakulär, es war einfach ganz normal und dazu kam, dass sie halt vor allem jetzt mittlerweile bekannt ist für den Känguru-Move. Das heißt, sie hat so die Hände nach vorne gemacht, wie so zu so
T-Rex-Hände
und ist dann so ganz normal rechts und links hin und her gesprungen und wollte damit halt Australien ein Känguru darbieten.
Hat sie geschafft.
So, das wäre an sich witzig. Es war auch ein bisschen witzig, wenn da die andere starke Komponente gewesen wäre, aber es war halt nicht mehr. Und dementsprechend ist halt Rachel Gunn viral gegangen. Es gab so viele Memes über sie, die mir natürlich, weil ich auch Olympia-Fan bin, aber auch diese Sachen konsumiert habe, in einer Tour angezeigt wurden. Beispiele, give me 2 shots Tequila and send me to the Olympics. Also so, jeder hat gesagt, ich kann da mitmachen. Das war dieses Ding. Dann hat jemand geschrieben, POV, du hast bei der Bewerbung für den Job geschummelt. So, wie kann das eigentlich sein, dass du dort bist und dann plötzlich abliefern musst? Und ganz viele so Kinder-Jokes, zum Beispiel, wenn mein Neffe sagt, guck mal, was ich kann, so und dann so tanzen. Mhm. Oder, was wir als Eltern auch nachvollziehen können, wenn ich meinen Kindern Zucker gebe. Also es war so richtig normal, diese Performance. Wie wenn wir uns mit unseren Kindern zum Affen machen und einfach so just for fun tanzen.
Das hätte eigentlich voll gut gepasst. Es gab ja auch den Meme-Trend. Ich habe es dieses Jahr leider nicht in den olympischen Kader für Breakdance geschafft. Und dann einfach die Performance dazu.
Ja, ganz genau. Und so das virale Highlight, was ich zumindest mitbekommen habe, war eine Influencerin, die diesen Tanz 1:1 nachgetanzt hat.
Ich glaube, das habe ich dann gesehen. Ich habe nämlich den Auftritt selbst nicht gesehen, aber ich habe eine Influencerin gesehen, die so getan hat, als würde sie breakdancen und habe es überhaupt nicht verstanden, weil es halt so schlecht war. Aber dann war das einfach genau der Auftritt. Aha.
Ja, und diese Influencerin ist jetzt auch kein Tanzprofi oder eine Choreografin. Es war halt so cringe, so schäbig. Auf dem Fernseher lief diese Performance und also wer das nicht mitbekommen hat, hat nicht gecheckt, dass das Olympia sein kann. Es war einfach so cool.
Ich habe es nicht verstanden.
So eigenartig. Und sie hat wirklich 1:1 diese Moves nachgemacht. Die hat sich so auf dem Fußboden gewälzt. Das waren auch so komische über den Boden Kriechbewegungen. Und hat es halt wirklich geschafft, das zu kopieren. Das Video hat 15 Millionen Aufrufe, 1,2 Millionen Likes. Und es muss ihr doch wehtun, oder nicht, dieser Sportlerin?
Mich interessiert, wie kann es denn sein, dass die überhaupt mit so einer Performance und offensichtlich No Skills dort teilnehmen kann? Wer ist das? Wer ist Rachel Gunn? Heißt die wirklich Gunn? Was ist die Geschichte hinter dieser Frau?
Also Rachel Gunn ist 36 Jahre, wohnt in Australien und hat einen Doktortitel in kultureller Bewegung.
Aha.
Sie hat ihre Dissertation über Breaking geschrieben und arbeitet an der Macquarie University.
Also sie ist nicht fachfremd.
Genau.
Sie hat irgendwas damit zu tun.
Sie kennt sich theoretisch ganz gut.
Und jetzt sag mir nicht, es gab einfach niemand anderen.
Also, wir müssen darüber reden, wie überhaupt Breaking zu Olympia kam. Ja? Warum macht Olympia das überhaupt? Warum macht das IOC das?
Wir wollen jünger werden.
Genau. Sie wollen, dass auch die jungen Leute, die Generation C, sich für Olympia interessiert. Weil ich bin auch selbstkritisch in dem Punkt. Ich liebe das Ganze, aber ich verstehe auch, warum viele mit Olympia nichts anfangen können.
Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob Breaking jetzt so wirklich ein ganz junges Phänomen ist. Das war unsere Zeit, war Breakdance und unsere Zeit war Graffiti, aber die sind jetzt auch 40 und ich kenne wenig Junge, die sagen, ich break jetzt.
Ja, also anscheinend ist es in Frankreich ein noch größeres Ding als in Deutschland, warum es dann halt auch in Paris eingeführt wurde. Und es gibt auch diese Red Bull Competitions. Irgendwas mit Fly
Girls.
B-Boys.
Irgendwas mit B-Boys, Fly Girls. Und
ja, und Red Bull hat es schon ganz gut besetzt, dieses Ding. Und es ist also zumindest mehr ein Thema in der Generation C als jetzt Kajak einer.
Ja, gucken vielleicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele breaken einfach. Weißt du, Red Bull besetzt total viel. Die besetzen auch, wir nehmen uns so, keine Ahnung, so ein Wingsuit und springen einen Berg runter. Ja. Aber es muss doch nicht olympisch sein, deswegen.
Ich weiß, aber das war in der Vergangenheit schon oft so, dass halt das IOC dann gedacht hat, wir müssen was Cooles machen, wir müssen was Junges machen. Mhm. Und als Snowboard damals Olympia wurde, das wurde in der Snowboard-Szene auch so krass zerrissen. Und jeder, der dort teilgenommen hat, wurde geflamed von der Snowboard Szene, weil das ist eine Szene und so ist es auch Breakdance und so ist es auch Skateboard gewesen. Du willst eben genau nicht bei Olympia sein, weil das der Mainstream ist.
Also beim Snowboarden übrigens, ich finde ja Halfpipe fahren mega killer geil, gucke ich mir total gern an. So Trickshot-Contests auch mega geil. Heißt das Trickshot-Contest?
Nee.
Trick-Contest, keine Ahnung, genau. Aber du weißt hier so Mega-Ramp und dann springen, so X-Games-mäßig, mega geil. Was ich super komisch finde, ist mit dem Snowboard ein Rennen fahren. Wo die dann nur, weil gerade Strecke und dann machen sie nur so.
Ah, dieser Slalom.
Ja, das ist so Blade.
Ja.
Das ist für mich auch wirklich nicht olympisch. Sorry an jeden, der professioneller Rennfahrer im Snowboard ist, aber das ist ein Ski-Ding.
Ja.
Aber mit dem Snowboard fährst du halt nicht auf Speed, meiner Ansicht nach. Raceboards sind eine Laune der Natur, aber keiner fährt es.
Was hältst du von der Snowboard-Variante, wo die zu viert die gleiche Strecke runterfahren?
Achso, ich dachte auf einem Snowboard, das habe ich noch nicht gehört. Zu viert die gleiche, achso, du meinst, wo sie sich so raushauen können?
Genau.
Ja, witzig, da habe ich ja meine Scheitern-Geschichte. Die werde ich demnächst mal mitbringen. Oh. Team Togo. Mit Freunden aus Wiesbaden oder Bekannte aus Wiesbaden, die tatsächlich mal für Togo im, wie heißt das nochmal?
Im Bob.
Nee, im Bob. Nein, da, dachte, das ist was anderes. Das ist Cool Runnings.
Ach so, stimmt. Das aber war Jamaika.
Wie heißt dieses vier in einer
Snowboard Cross.
Snowboard Cross. Die wollten teilnehmen für Togo
im
Snowboard Cross als Deutsche und wollten sich einbürgern lassen etc. pp. Das ist eine sehr gute Scheiterngeschichte. Und ich kenne die Menschen, die das gemacht haben. Muss man mitbringen.
Geil.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Das finde ich spannend. Spannende Disziplin.
Zurück zum Text. Wie kam überhaupt Breakdance zu Olympia? Es gibt die World Dance Sport Federation, das ist der Welttanzsportverband und die wollten natürlich auch irgendwie bei Olympia mitmischen und hatten ursprünglich vor, Standardtanzen auf die Agenda zu heben, also so lateinamerikanische Tänze, Cha-Cha-Cha, Walzer.
Hat aber auch einen Hype, zumindest in Deutschland, durch Let's Dance.
Ja.
Ne? Das ist schon, kann man sich schon angucken.
Genau, kann man sich angucken, aber so wie ich das recherchiert habe, hat eben diese World Dance Sport Federation kurzfristig eine Änderung vollzogen und hat gesagt, wir haben irgendwie Angst, dass das zu veraltet wirkt, diese Standardtänze. Lass doch was Cooles machen. Ich glaube, wir können beim IOC besser punkten, wenn wir was Junges machen. Lass uns Breakdancen vorschlagen. Und tatsächlich hat das IOC diesen Vorschlag gekauft.
Gesagt, jung.
Lass doch mal was Junges machen. Das ist doch mit diesem Hip-Hop, das ist doch mit diesem Rap, das hören doch alle jungen Leute, oder? Damit kriegen wir die ganzen und dann können sie auch für 200.000 Euro Tickets kaufen bei uns, damit wir wieder Geld verdienen. Long story short, das IOC hat diesen Vorschlag gekauft und die World Dance Sport Federation war plötzlich in der Verpflichtung, Breaking zu organisieren. Also quasi diesen ganzen Prozess zu überwachen, nur hatten die überhaupt nichts am Hut mit Breakdance. Die konnten eben Juries wählen und ausstellen, die dann beurteilt haben, ob jemand sehr gut Cha-Cha-Cha tanzen kann. Aber sie hatten keinen Plan von Breakdance.
Da kam der Achim Lambi und hat gesagt, ich hab da noch was.
Das sieht cool aus.
Lass Achim Lambi aus Bad Vilbel hat gesagt, Breakdance, glaube ich, ist ein guter Menü.
Und es wurde total zerrissen. Es gab sogar eine Petition gegen diese Ausrichtung, dass eben diese World Dance Sport Federation Breaking organisiert für Olympia. Es wurde ihnen vorgeworfen, keine Ahnung zu haben. Hochstapler wurden die genannt. Es hieß, es ist so, als ob der Welttischtennisverband plötzlich Bogenschießen veranstaltet. Die hatten keine Ahnung davon. So, und dann mussten die aber trotzdem irgendwie so Qualifier-Turniere auf den Weg bringen. Und dann ist es ja bei Olympia noch so, dass komischerweise aus jedem Kontinent immer die Leute teilnehmen. Auch wenn die nicht die Besten sind. Auch aus Ozeanien. Jetzt kommt Rachel Gunn ins Spiel. Dann war im Jahr 2023 irgend so ein Qualifier-Contest in Australien, wo dann die vermeintlich besten B-Boys, Fly Girls teilgenommen haben, aber das haben viele überhaupt nicht mitbekommen aus der Szene.
Moment, die haben wirklich einen Contest gemacht und sie hat sich ja durchgesetzt als die Beste.
Genau.
Was?
Ja, weil es gibt keinen Breakdance-Verband in Australien und auf diesen ganzen Inseln, Neuseeland ist ja noch eine größere, aber drumherum, haben die auch keine Ahnung, wer da der
Also Chef. Die haben da ein Turnier auf die Beine gestellt, haben das wahrscheinlich dann nicht öffentlich gemacht groß oder haben das irgendwo im Ort ausgehangen und dann war in Quacksbury, keine Ahnung, ich denke mir einen Ort aus, ja. mit 3000 Einwohnern in der Turnhalle, war dann der Contest und von den drei Leuten, die kamen zwei und Rachel Gunn war eine und die hat dann gewonnen.
Es waren 15 Teilnehmerinnen aus ganz Ozeanien, die teilgenommen haben. Und sie war dabei und hat dann auch gesagt, it was like, well, this is in the Olympics now. Let's do this. Sie hat es halt mitbekommen und hat gesagt, nach dem Motto, also da müssten wir als Australien schon irgendwie dabei sein. Lass
da bist du ja blöd, wenn du es nicht machst.
Richtig, was soll ich das nicht mal wenigstens probieren? Und dann hat sie tatsächlich dort noch am besten abgeschnitten von den Teilnehmern, was schon alles sagt. Später gab es nochmal weitere Qualifier-Turniere und die anderen Australierinnen, die schlechter abgeschnitten hatten als sie, sind bei diesen weiteren Turnieren immer auf den letzten Plätzen gelandet. Also will sagen, Breakdance ist in Australien kein großes Ding. Sorry, Rachel Gunn, du hast dein Bestes gegeben. Aber die sind einfach nicht so gut und haben noch dazu nicht teilgenommen, wenn sie es konnten. Und dementsprechend hat sie halt den Startplatz für Ozeanien bekommen, um dann bei Olympia teilzunehmen.
Das ist absurd. Das kann, also ja, krass. Okay, erklärt einiges, aber es ist auch ganz schlecht für den Sport. Ich meine, klar, der olympische Gedanke ist dabei sein, ist alles, ne? Aber wow.
Ja, ich meine, ich frage mich, wenn du da jetzt teilnimmst und dann durch echt einen Luckshot gewinnst, weil du irgendwas mit Breakdance am Hut hast. Also sie hat ja damals schon keine krassen Moves aus dem Hut gezaubert.
Sie hat ihre Dissertation darüber geschrieben.
Ja,
wahrscheinlich. Die muss ja theoretisch wissen, wie es geht.
Das erinnert mich ein bisschen an meine Tanzprüfung in der Uni. Das war ähnlich unangenehm.
Hast du auch theoretisch was geschrieben?
Ja, ich musste eine eigene Choreografie mir ausdenken. Wir mussten mit einem Gegenstand tanzen. Da konnte man sich dann auswählen, nimmt man einen Ball, einen Kegel, einen Stuhl oder was auch immer. Und musste dann vorher so einen Raumplan malen und sagen, wo man sich zu welchem Zeitpunkt der Musik mit welcher Bewegung aufhält. Und musste dann wie so eine Skizze malen. Sah so ein bisschen aus wie eine Schatzsuche. Karte. Ja, aber ich frage dich, wenn du jetzt merkst, du hast dort durch Glück gewonnen, nimmst du dann trotzdem an Olympia teil oder hätte es nicht die Möglichkeit gegeben zu sagen, oh Leute, das ist wirklich, die Schuhe sind mir ein paar Nummern zu groß, ich mache da jetzt vielleicht nicht mit, besser ist es.
Also wir zwei hätten mit Sicherheit gesagt, wir sind jetzt da drin und wir machen das mit und wir nehmen die Aufmerksamkeit mit und das ist doch witzig. Rein als Freund des Sports kannst du das nicht machen. Mhm. Das ist natürlich ganz, ganz schlimm für Menschen, die Sport lieben, die den Sport lieben, das dann so nach unten zu ziehen. Allein das wird es als Scheiterngeschichte mitbringen, ist ja
genau
nicht das, was du möchtest, als jemand, der Breakdancer ist. Also schon falsch. Also Rachel Gunn, muss ich sagen, ich verstehe, dass sie es gemacht hat, aber cool ist es nicht.
Ja, ich finde, wenn man es so liest, sie hat halt nicht nur sich selbst einen Schaden zugefügt. Ich finde, sie ist halt nicht die Schuldige an dieser ganzen Geschichte.
Ja, aber sie nutzt es trotzdem aus.
Ja, genau. Sie hat trotzdem dort teilgenommen. Also ich habe die Performance gesehen. Es war sehr sympathisch. Es war auch sehr, also so fast selbstironisch. Aber es war eben nicht hier treten die besten Sportler der Welt auf. Und damit hat sie halt.
Also ich finde, das ist noch schlimmer, weil sie ist ja nicht mal Sportlerin. Sie hat das ja offensichtlich nie aktiv ausgeführt. Das ist ja das eine, wenn du einfach nicht gut bist in dem Sport, aber Sportlerin oder Sportler bist. Es gab doch diese Ski-Slalom-Fahrerin, glaube ich, war das, oder war das Ski-Alpin von den Philippinen, die als letzte mit, keine Ahnung, 30 Sekunden Rückstand bei den Winterspielen ins Ziel kam.
Ja, da war was.
Mhm. Und weißt du, die war ja trotzdem ambitioniert, die wollte das ja trotzdem machen und die war die Beste ihres Landes und die ist Sportlerin, die ist nicht gut. Ja, aber da sage ich, der Gedanke, dass das Land trotzdem da jemanden hinsendet, einfach um präsent zu sein, das finde ich schon gut. Aber jemand komplett Sportfremden da teilnehmen zu lassen, da muss ich auch als Australien sagen, seid mir nicht böse, aber da müsst ihr doch voll die Reißleine ziehen.
Ja, ja, also sie wurde dann verteidigt von dieser Chefin des australischen Olympiakomitees und hat gesagt, die hat gesagt, also Rachel hat uns total begeistert mit ihrem Enthusiasm, aber es reicht halt nicht. Ich bin auch enthusiastisch, ich bin auch on fire für Sport und Olympia. Ja, und hat sich dann beschwert über die ganzen Trolls und Keyboard Warriors, die halt sie zerrissen haben auf Social Media.
Die sind immer blöd, klar, aber hier haben sie halt einen Punkt.
Ja, finde ich auch. Und es ist halt wirklich krass. Ich habe so einen Kommentar aus dem australischen Fernsehen gesehen, der halt so richtig derb sie zerrissen hat. Also nach dem Motto peinlicher Auftritt. Und sie torpediert den gesamten Effort, den das australische Team gebracht hat. Also es wird ja auch das australische Sportteam fast lächerlich gemacht, weil sie da dabei ist.
Ja, aber kann man das so sehr trennen? Kann man nämlich nicht.
Nee.
Das ist ja, also du trittst ja da als dann Nation auf und wenn, ja, sie das dann ins Lächerliche zieht, weiß ich nicht, finde ich nicht cool.
Ja, also ich würde echt gerne mal wissen, wie sie dazu steht, also Ray Gunn jetzt selber zu dieser Performance, weil
Ray Gunn allein.
Ja, sie hat es danach noch verteidigt und hat gesagt, sie wusste schon, dass sie bei diesen Power-Moves der Gegnerinnen nicht mithalten kann, deswegen wollte sie besonders kreativ sein und was Besonderes machen und sie liefert schon auch gute Statements im Sinne von, trau dich anders zu sein, steh zu dir, da kann was daraus entstehen. Aber ich habe das Gefühl, sie
sucht jetzt Gründe.
Sie sucht Gründe und versucht es irgendwie noch positiv zu drehen. Aber ja, sie ist da leider eine Verliererin.
Und Verlierer ist auch der Sport, weil 2028 in Tokio?
Nee, Tokio war es, 2021 in Los Angeles.
Ist in Los Angeles, da ist dann Breakdance einfach nicht mehr am Start.
Ja.
Und natürlich nicht wegen ihr. Aber
vielleicht wegen ihr.
Auch.
Ja.
Nick, wie viele von meinen Serien, die ich dir empfohlen habe, hast du bis hierhin geschaut?
Null.
Eine.
Welche?
Rookie.
Ach so, ja, okay. Das war
also jetzt, nach wie vor Rookie.
Ja, Rookie habe ich geguckt. Das war jetzt keine Empfehlung aus diesem Podcast, aber das war eine, die du mir gegeben hast.
Ich bin unsicher, ob ich jetzt noch neue Empfehlungen rausgeben soll, weil ich mache das ja in erster Linie für dich. Ich weiß nicht, ich opfere meine Freizeit, um dir Tipps zu geben.
Ja, mach das doch ruhig weiterhin.
Okay, ich habe einen neuen Serientipp, okay? Mhm. Dirty Pop. Das ist eine Dokumentation. Und das sind, ich habe es gerade nicht ganz im Kopf, ich glaube, es sind drei Folgen nur. Also es lässt sich auch schnell weggucken.
Eigentlich so eine Miniserie, die dich so aufregt.
Ja, aber es ist ja eine Doku. Also es ist nicht fiktiv, sondern es ist eine reale Doku. Es geht um Lou Pearlman. Mhm. Lou Pearlman ist ja der Macher hinter eigentlich allen Boybands der 90er. Also Backstreet Boys, NSYNC, O-Town, aber auch Natural mit Mark Terenzi.
Ach so, krass.
Ja. Mhm. Und Lou Pearlman hat man, glaube ich, schon mal so mitbekommen. Mir war es nicht ganz bewusst, war ja ein
schwieriger Typ.
Glaube ich nicht, weil es kommt auch in der Doku rüber, dass er eigentlich ein sehr sympathischer Kerl ist, aber er ist windig gewesen. Und in dieser Doku geht es darum, wie er zum einen die Bands groß gemacht hat, aber vor allem auch, wie er eigentlich alle um sich herum um sehr viel Geld gebracht hat. Und die große Frage, die dann gestellt wird, also solltet ihr euch wirklich angucken, weil es ist äußerst spannend, zum einen so diese Zeit wieder mitzubekommen, wie es damals war. Und es kommen auch die echten Charaktere, also es kommt zum Beispiel AJ zu Wort, der jetzt dann heute vor der Kamera sitzt und rückblickend erzählt, wie es war. Es kommt einer von NSYNC, hab den Namen vergessen. Von NSYNC kenne ich nur Lance und Justin.
Justin.
Und das ist dieser etwas, der immer schon so etwas dicklich war. Nicht der andere Schönling, der Braunhaarige, sondern der vierte, der Howie quasi von Backstreet Boys war.
Ja, ich komme nicht auf den Namen.
Der kommt zu Wort und dann ganz viele von O-Town auch. Und die erzählen halt auch rückblickend, wie Lou Pearlman auf der einen Seite ihr Big Papa war, wie sie ihn genannt haben, also der Papa. Und auf der anderen Seite, also ich, kann man mal eine Sache droppen, ne? Die haben für das erste, die Backstreet Boys haben für das erste Album, was sie veröffentlicht haben, womit er Millionen verdient hat, haben sie $10,000 bekommen. Und dann haben sie auch gesagt, so, entschuldige, wir reisen hier durch die ganze Welt, wir sind hauptsächlich in Deutschland am Anfang ja gewesen und haben wirklich Millionen Umsatz gemacht und kriegen da so wenig Geld, das ist irgendwie unfair. Und er hatte sogar in den Verträgen drinstehen, dass er der sechste Backstreet Boy ist.
Das ist absurd. Ehrlich?
Ja, er war der sechste Backstreet Boy. Das haben die dann irgendwann in der Presse, haben die es so als Spaß gemacht, aber es war in den Verträgen drin gestanden. Das ist crazy einfach. Einfach krass.
Oh, das klingt wirklich gut. Das kann ich safe auch mit meiner Frau gucken.
Ja, auf jeden
die
Fall.
Die riesen Backstreet Boys Boy-Fan war. Die erzählt immer die Geschichte, wie sie so schwer enttäuscht wurde von ihrer Grundschullehrerin, die ihr damals verboten hat, ein Backstreet Boys T-Shirt anzuziehen.
Was?
Ja, weil sie irgendwie gesagt hat, das ist nicht schön, das ist nicht korrekt. Hier werden keine Backstreet Boys T-Shirts getragen. Musst du dir mal vorstellen.
War da zumindest oberkörperfreie Jungs drauf?
Nein,
oder?
Ganz normal. Einfach so ein Fanshirt, ja.
Komisch.
Und das hat sie, bis heute erzählt sie die Geschichte und ist genervt davon, aber war auch auf dem Konzert von denen. Waren wir nicht auch mal auf dem Konzert?
Wir? Auf dem Backstreet Boys Konzert? Nee, war ich nie.
Ich überlege gerade, war ich auf dem Backstreet Boys Konzert? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte die mal live gesehen, aber das wüsste ich doch. Naja, egal. Auf jeden Fall, NSYNC habe ich total abgefeiert und Bye 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 höre ich manchmal zu Hause noch so. Und dann tanze ich so wie Ray Gunn mit meinen Kindern zusammen und mache ich da irgendwie zum Horst. Aber das werde ich mir definitiv angucken. Definitiv. Nur 3 Folgen. Komplett mit Musik. Ich liebe auch so Rückblick-Dokus, wenn dann so Ausschnitte kommen von damals und das ganze Teenie-Geschrei und wieder diese Songs. Oh, geil. Dürfen die Songs gezeigt werden oder haben die keine Rechte in der Doku?
Da ist Musik drin.
Gut, sehr gut. Läuft wo, bitte?
Sag Netflix.
Hab ich zum Glück.
Und wir kommen in die Pop Patrol und zu einer, wie ich finde, Good News. Daniel Aminati kennt ihr wahrscheinlich, das ist der TAF-Moderator. Ist er noch TAF-Moderator? Weiß ich gerade gar nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Aber man kennt ihn als TAF-Moderator.
Für mich ist es der bis in die Ewigkeit der beim TV-Total-Turmspringen den Rückenklatscher hingelegt hat.
Nicht der TAF-Moderator?
Doch, das ist der gleiche.
Ja, ja, aber ist es für dich nicht der TAF-Moderator? Für mich ist Daniel Aminati der TAF-Moderator, genauso wie Mola Adebisi der Jugendmoderator ist.
Ach so, du meinst, er ist der eine im Gegensatz zu den ganzen anderen.
Ja.
Ja. Ja, es gibt doch noch die.
Ja, genau, die, wo man den Namen nicht weiß. Aber deswegen ist Daniel Aminati ja der TAF-Moderator.
Die andere ist auch super bekannt.
Anne-Marie Warncross.
Ja, genau.
Carpendale.
Ja.
Ja, genau. Aber das sind die zwei. Die zwei sind die TAF-Moderatoren, alle, die danach kamen.
Sind die anderen.
So, ja, Sarah Nuro, glaube ich, gibt es da ja noch. Ne? Mhm. Die ist aber für mich eher DSDS als TAF. Das werde ich niemals mit der verbinden.
Ja.
Und dann gibt es noch den Schönling, der jetzt angeblich mit der Amira Pocher zusammen sein soll.
Genau.
Wo ich nicht mal den Namen weiß.
Der heißt, glaube ich, Christian.
Nicht Daniel auch?
Weiß
ist ja auch egal.
Genau.
Das ist halt der andere. Das ist doch der von der Pocher. Naja, jedenfalls zurück zu Daniel Aminati. Dessen Frau, Patrice, hatte Hautkrebs und er hat jetzt auf Instagram gepostet, dass sie endlich metastasenfrei ist. 29 ist die erst und das Schicksal von ihr berührt mich, glaube ich, doppelt, auch wenn das blöd klingt, aber die haben halt ein kleines Kind, das wird im August 2 Jahre und damit sind die ja sehr nah dran an unserer Familienkonstellation und automatisch geht so dieses Gedankenkarussell los, was wäre, wenn du jetzt eine schwere Krankheit hättest oder die Frau. Und wie sagst du das den Kindern und sowas? Deswegen freut es mich extrem und es freut mich wirklich doppelt, dass sie jetzt diesen schwarzen Hautkrebs, den sie hatte, nach 2 Krebsbehandlungen endlich wohl positiv abgeschlossen hat. Es war teilweise wohl wirklich krass, weil die Metastasen, also sie hat die Hauptstelle hatte sie am Hals, aber der schwarze Hautkrebs hat gestreut in die Lunge, in die Lymphknoten, Gehirn, Auge und Knochen und Leber. Und das, also wenn du das liest, das klingt nicht gut. Umso schöner, dass sie es jetzt nach der letzten Immuntherapie per Tropf, wie es heißt, geschafft hat, Metastasen frei zu sein. Ich drücke alle Daumen, dass es so bleibt.
Ja, wow. Also das, ich hatte das am Rande mitbekommen, dass sie davon befallen ist, aber folge jetzt keinem der beiden auf Instagram oder lese auch nicht so viel jetzt dann Promi-News in dem Sinn, dass ich das noch weiter mitbekommen hätte, aber freut mich natürlich ungemein. Man bekommt das ja ab und zu mal mit, weil dieser verfickte Krebs so, Entschuldigung, aber so häufig ist und so weit verbreitet.
Hautkrebs?
Generell Krebs jetzt erstmal, ja. Das gibt natürlich ganz unterschiedliche Arten und auch ja, schwere Grade deswegen, aber trotzdem ist es nun mal Krebs. Und ja, ich kann mich dran erinnern, wie das bei bei meinen Eltern war, als die Nachricht kam, so, es ist besiegt, also er ist nicht mehr da, die Krebszellen sind nicht mehr da, das ist wie ein Feiertag. Das ist also, als so Beteiligter oder Verwandter erlebt man das schon mit, aber ich glaube, trotzdem kann man sich's nicht ganz vorstellen, wie es ist, wenn du weißt, du hast diese Zellen in dir und du wartest nur auf die Nachricht, wird das besiegt sein, werde ich diese Nachricht bekommen. Es ist wie ein neuer Geburtstag, du hast ein neues Leben geschenkt bekommen, wenn der Arzt sagt, erstens, du hast es besiegt und dann geht es ja auch noch um diese Check-Updates immer nach ein paar Jahren.
Du bist ja nie richtig krebsfrei, du bist krebsfrei, aber nie geheilt, ne? So ist es, glaube ich.
Ja, irgendwie
musst auf immer die wieder Art und Weise. In ganz kurzen Abständen zur Kontrolle und.
Und insofern, ja, natürlich toll, freut einen jedes Mal, es zu hören, wenn es jemand geschafft hat. Es macht einem auch irgendwie Mut, dass es gut ausgehen kann, so einfach gesagt.
Ich habe tatsächlich gelesen, dass BioNTech jetzt auch einen ganz großen Durchbruch bei der Krebsforschung gemacht hat.
Ah.
Ja, angeblich haben sie es das erste Mal geschafft, auch Krebs zu heilen. Mal schauen.
Ja.
Das wäre sehr, sehr schön und wären natürlich auch richtige Good News.
Ich hatte, weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber ich hatte mehrere Jahre lang richtig Angst, in die Sonne zu gehen, aus Angst vor Hautkrebs, weil mich damals die Hautärztin so eigentlich in Angst und Schrecken versetzt hat. Also die hat mich wirklich übertrieben verängstigt, was das betrifft. Ich habe so einige Muttermale, die halt einfach gecheckt werden, wie das eben so ist. Und ihre Reaktion war damals, boah, das sind aber viele. Ja, also da würde ich ungeschützt nie in die Sonne gehen. Und wenn dann eingecremt und mit einem T-Shirt. Und da war ich in dieser empfindlichen Phase, muss so mit 15 gewesen sein, Pubertät, wo irgendwie jede Nachricht irgendwie, wo man doppelt empfindlich ist, so habe ich es in Erinnerung. Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich dann nicht ins Schwimmbad gegangen bin, wenn Freunde ins Schwimmbad gegangen sind. Oder zum Beispiel Beachvolleyball. Wir hatten so eine Anlage neben der Schule, neben diesem Sportfeld. Habe ich saugern gespielt und ich habe dann immer höchstens einen Satz gespielt. Und dann wieder, nee, ich kann nicht. Meine Hautärztin hat gesagt, ich soll nicht so viel in die Sonne. 35 Grad, ich mit T-Shirt. Ja, also ich meine, sie hat recht. Die Sonne ist gefährlich. Man muss wirklich vorsichtig sein und sollte nicht ungeschützt in die Sonne. Ich möchte es überhaupt nicht runterspielen. Ich sage nur, sie hat es wirklich übertrieben dargestellt für einen 15-Jährigen.
Ich kann dir kaum noch zuhören, weil wir mittlerweile 76% Luftfeuchtigkeit haben und ich so sehr schwitze. Ich muss mal an die frische Luft, auch wenn es da sehr heiß ist, aber ich muss mal Luft schnappen, glaube ich. In Schatten können wir gehen.
Oh, das liebe ich.
Schatten ist gut, oder?
Ja.
Schatten mit leichtem Wind. Oh, das wäre jetzt so geil. Oh mein Gott, wäre das geil.
Gibt's halt
und ein kaltes Getränk. Gucken wir mal. Leute, ich hoffe, ihr habt Schatten und eine ganz kühle Brise gerade. Das wäre das, was ich euch wünsche. Dann geht es euch hoffentlich gut. Natürlich nicht, weil der Podcast jetzt zu Ende ist, weil wir zum Ende gekommen sind. Aber ihr wisst, dass wir in 2 Wochen schon die nächste Folge rausbringen.
Mhm.
Und damit ihr nichts verpasst, könnt ihr bitte sehr gerne diesem Podcast folgen. Das sehen wir, dass da einige hören und noch nicht gefolgt haben, können uns unterstützen, indem ihr uns folgt. Das wäre ganz, ganz lieb.
Ja.
Und bis übernächste Woche Donnerstag.
Macht's gut.